Fokus IT, der QNET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von Fokus IT, dem Podcast der QNET. Wir als die Podcast-Serie zum Thema Prozessautomatisierung und Prozessorchestrierung haben wir heute ein ganz spannendes Thema dabei, und zwar Fallen und Herausforderungen bei der Automatisierung. Neben meinem Kollegen Tom Alpers, mit dem wir als Alpers Quadrat ja diese Podcast-Serie immer machen, haben wir auch noch Unterstützung vom Alexander Steiner dazu bekommen. Alex, ich würde dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Alexander Steiner. Ich bin Chief Solution Architect bei der Firma Metaproc. Wir haben ein eigenes Tool zur Automatisierung und ich bin seit 2000 in der IT und beschäftige mich eigentlich seit 2005 mit dem Thema Automatisierung inklusive dem Thema künstliche Intelligenz.
Im Prinzip die beiden Hype-Themen der IT, die gerade überall auch in die Presse sind, auch durch ChatGPT natürlich, aber auch im Business-Kontext immer spannender werden, oder?
Auf jeden Fall, insbesondere weil sehr viel reininterpretiert wird und meistens oder sehr oft sehr wenig tatsächlich umgesetzt wird. Also es ist immer noch ein sehr, sehr akademisches Thema, was in Deutschland tatsächlich noch nicht so angekommen ist, wie man es sich eigentlich wünschen würde.
Tom, wie ist da deine Erfahrung zu?
Ist, wir werden immer durch einen Hype getrieben, meistens. Und wir kennen das, es werden etliche Säue durchs Dorf getrieben. Das ist hier wohl auch der Fall. Und wahrscheinlich ist das halt auch so ein Nebeneffekt, was wir selber erleben, dass es hier gar nicht so vorankommt, weil Hintergründe oftmals nicht aufgedeckt werden. Ich meine, wir müssen den Zuhörern auch kurz erklären, wir drei kennen uns ja auch schon ein bisschen und hatten schon ein Podcast gemacht, wo das halt auch um das Thema Automatisierung ging oder ob das halt Tools von der Stange geht. Aber heute wollen wir das gerne auch ein bisschen weiterführen und sagen, es geht nicht um Tools von der Stange. Es gibt überhaupt keine Stange, sondern es gibt tatsächlich noch Fallen und Herausforderungen, die man bei einer Automatisierung erkennen muss. Und jetzt ist so mein vorgezogenes Fazit, dass wenn man die nicht kennt, natürlich naiv dahergeht und vielleicht vor diese Aufgabe Angst hat und deshalb nicht weiter treiben kann.
Okay, aber Herausforderungen, Fallen gibt es ja bei allen Arten von IT-Projekten. Was ist jetzt besonders nochmal zu beachten bei der Art von KI und vor allem bei Automatisierungsprojekten?
Naja, also du musst bei Automatisierungsprojekten ja unterscheiden. Es gibt ja das klassische Automatisieren, wie wir es ja schon seit etlichen Jahrzehnten machen. Und das ist das, was auch bei den Leuten bekannt ist. Was ja noch relativ jung ist im Verhältnis zu diesen, ist ja diese Business Process Automation, wo wir tatsächlich den Prozess als solchen am Frontend auch automatisieren. Ich glaube, das große Thema, was da besteht, ist, dass viele Leute mit der Sicht auf die Backend-Automatisierung, also diese klassische Automatisierung, auf diese Frontend-Automatisierung schauen und quasi da so Dinge entdecken, die eigentlich gar nicht zu entdecken sind, weil sie gar nicht existieren. Das heißt, die sehen teilweise Probleme, die sie am Frontend nicht haben. Auf der anderen Seite aber haben sie Probleme, die sie nicht sehen, weil sie die typischerweise in der klassischen Backend-Automatisierung nicht haben. Wenn wir das jetzt alles zusammenschieben, plus noch die Tatsache, dass das Thema KI ja sowieso ein Thema ist, wo unheimlich viel geredet und sehr wenig Stand heute geliefert wird, haben wir eine sehr, sehr große Konfusion und der Interpretationsspielraum ist da immens groß.
Ja, und das sind jetzt erstmal vielleicht die Methodiken. Und du sagst jetzt auch große Spielräume, also können wir das direkt wieder übersetzen in Komplexitäten, die wir vorfinden. Und die Komplexitäten sind halt auch immer ein bisschen unterschiedlich, ob das im Backend ist, also ob wir integrierte Systeme haben, die uns dabei helfen. Im Endeffekt können wir ja sagen, dass eine sogenannte Backend-Automatisierung nichts anderes ist als eine Anreihung von Workflows, die von verschiedenen Systemen angesteuert werden. Und dort kommen wir halt auch tatsächlich zu dem, was vielleicht als allererstes beachtet werden sollte, wenn man an Automatisierung denkt, dass man sich guckt, was für Nutzen hat das und wo setzen wir an? Wollen wir jetzt den sagen wir, den Schreibstuhl, nehmen wir es mal bildlich, den Schreibtisch und den Schreibstuhl ersetzen? Oder wollen wir halt ein Flow haben im System? Das heißt also, die Eingaben etc., die passieren nach wie vor, nur sie werden halt in bestimmte Fahrtwasser geleitet und haben verschiedene Wege in Systemen, dass sie irgendwo rauspurzeln und dort wiederverwertet werden. Und ich denke mal, hier haben wir auch so das Erste, was man beachten sollte bei jedem Projekt in der Automatisierung, dass man wirklich analysiert, was braucht man, dass man Assessment macht, was hat man und halt auch Assessment berücksichtigt, was kann mir das bringen? Wie ist unser Reifegrad? Ja, wenn er nicht sehr reif ist, dann werden wir sehr viel Leistung, sehr viel Arbeit reinbringen. Sind wir ein bisschen besser aufgestellt, dann weniger.
Ich glaube, da kommst du auch schon gerade zu einer der ersten großen Fallen, in die man reinlaufen kann. Du sprichst das Wort Assessment an. Das kann man natürlich, wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch drauf, einmal maschinell machen und zum anderen eben, indem man mit Menschen redet. Und ich glaube, da müssen sowohl wir als auch der Kunde sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn wir über eine bestimmte Sache reden, versteht der andere auch tatsächlich, wovon wir sprechen. Also es ist wie wenn du sagst, ich fahre in Urlaub. Für den einen ist es ein Urlaub am Strand und für den anderen ist es eben Aktivurlaub in den Bergen. So ist es, wenn wir über Automatisierung sprechen. Das heißt also, wenn wir Fragen stellen, wie machst du denn diesen Prozess oder wie arbeitest du denn diesen Prozess ab, dann ist möglicherweise beim Empfänger was komplett anderes angekommen als das, was wir eigentlich erwarten als Antwort.
Das kann ich genauso auch aus SAP-Brille bestätigen. SAP denkt natürlich ganz stark in Prozessen, aber die Diskussion, ah, wie läuft der Prozess heute, aber wie sollte er eigentlich laufen, kann sehr interessant sein, gerade wenn ich ein Assessment mit den Menschen mache, die Prozesse wirklich leben. Da kommen ganz andere Sachen raus, als wenn ich ein Process Mining Tool starte und schaue, was liefert mir denn das? Ich glaube, die Wahrheit liegt da oft auch ein bisschen in der Mitte, aber das Wichtige ist, glaube ich, für die Automatisierung, wenn der Prozess weiterhin schlecht ist, den ich automatisiere, wird es auch eine schlechte Prozessautomatisierung. Als Investment ganz am Anfang zu definieren, was ich und wie ich es automatisiere, ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Investments, weil wenn ich das nicht richtig gut gemacht habe, werde ich hinten nichts Gutes rauskriegen. Ist das auch eure Erfahrung?
Nicht ganz. Also da bin ich auch ein bisschen differenzierter Meinung. Das heißt also, es gibt einen schlechten Prozess und es gibt einen nicht funktionalen Prozess. Wenn der Prozess nicht funktioniert oder falsche Werte liefert, dann bin ich vollkommen bei dir. Wenn der Prozess in sich ineffizient ist oder sonst irgendwas, kümmert mich das erstmal nicht, wenn er automatisiert wird, weil die Ineffizienz ja in die Automation geschoben wird. Der sollte nicht so bleiben. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn ich erstmal Freiräume schaffen muss in einem Unternehmen, weil alle total unter Dampf sind und ich denen jetzt erstmal so die Top-10-Prozesse in einem, sagen wir mal, akzeptablen Zustand automatisiere, habe ich viel mehr Ressourcen frei, die mir nachher helfen bei der Optimierung. Wie gesagt, immer vor der Voraussetzung, der Prozess ist funktional, er hat keine allzu großen Klippen, über die er springen kann und die Daten, die hinten raus sind, sind verlässlich und richtig.
Denke ich auch. Ich finde das sehr gut, was du sagst sogar, wenn man sagt jetzt funktionaler Prozess, schlecht funktionaler oder nicht funktionaler Prozess. Also Prozesse, die nicht funktionieren, die werden so oder so nicht gelebt, ne? Und Prozesse, die schlecht funktionieren, das ist ja genau dort, wo wir ansetzen mit Automatisierung, um sie zu verbessern. Und auch das sind tatsächlich Sachen, die man in einem Assessment berücksichtigt. Man sagt jetzt, ja, ihr habt irgendwann mal einen Prozess aufgezeichnet, macht ihr noch? Nee, weil der funktioniert nicht. Und dann sagst du, ja gut, brauchen wir gar nicht weiter ein Assessment dann schmeißt das Ding weg. Das ist was für die Mülltonne. Und erinnert ihr euch noch, als das ganze Ding mit Prozessen, ich meine, das ist auch nicht mehr neu, ne? Aber erinnert ihr euch noch, als man so die ersten Facetten von Projektmanagement kennengelernt hat? Wisst ihr auch noch, dass ein Projektauftrag zustande kam, nachdem man etliche Sachen durchleuchtet hat, dass man halt auch einsortiert hat? Ja, man kann das tun, ja, man könnte es tun, ist schon ein großer Unterschied, oder man muss es tun. Und so würden wir hier ja auch verfahren, wenn wir sagen, nicht funktionale Prozesse, da brauchen wir erstmal gar nicht an Automatisierung denken, also weg, ne? Und so würden wir hier auch gerne vorgehen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Du hast natürlich, wenn du einen ineffizienten Prozess automatisierst, noch zusätzlich einen Mehrwert, weil du natürlich jede Menge Stützstellen generierst, die dir helfen, den Prozess später zu optimieren. Weil in vielen Fällen, wenn du eine Abteilung hast, in der 10 Leute sitzen und diesen Prozess ausführen, hast du im schlimmsten Fall 12 verschiedene Ausführungsvarianten. Wenn du den aber jetzt automatisierst, hast du eine sehr, sehr homogene Datenqualität, die dir hilft, eine Root-Cause-Analyse auf diesen Prozess zu fahren und ihn dann eben auf Basis dieser automatisierten Ausführungen zu optimieren. Das ist ein viel besseres Fundament, als auf eine vage Interpretation eines Prozesses zu setzen, die von irgendwelchen Mitarbeitern in Tagesformabhängigkeit durchgeführt werden.
Wie macht ihr das Assessment am besten? Also ist wirklich die verschiedenen Personen befragen oder auf Tools setzen, Process Mining etc. Wie geht ihr vor und was da deine Erfahrung, was gut ist und was auch nach hinten losgehen kann?
Das ist eine Mischung. Also zum einen rekorden wir viele Dinge des Prozesses. Das gibt uns aber nur das, wie abgearbeitet wird. Was uns dann natürlich fehlt, sind die Frage, warum werden bestimmte Dinge gemacht? Und das kann Stand heute in der Regel nur ein Interview machen. Das heißt also, das sind ganz klar die 2 Säulen, die man miteinander verknüpfen muss. In der Regel haben wir noch eine dritte Säule, das ist die High-Level-Darstellung des Prozesses. Die wird in der Regel dann auch nochmal manuell mit den Leuten zusammen erarbeitet. Und die 3 Daten ergeben dann quasi ein Bild des Prozesses, warum er wie, in welcher Form abgearbeitet wird.
Ja, plus, ja, ergänzen wir gerne auch dazu. Das sind halt so diese wirklich prozessrelevanten Tätigkeiten oder Sachen, die wir abfragen. Also wie wir es kennen, halt durch Interviews der Beteiligten, ne, um das halt nicht zu framen, plus halt Mining durch Daten. Und das andere, was wir auch berücksichtigen sollten, ist, nicht nur die Machbarkeit, sondern auch gucken, bringt uns der was? Was nützt uns die schönste Optimierung, das schönste Kleid, wenn dabei nichts rauskommt? Der Prozess mag zwar funktionieren, wenn das aber ein Prozess ist, der zur Verbesserung viel Ressourcen benötigt und am Ende des Tages aber nur einmal im Jahr angewandt wird, dann haben wir eigentlich, glaube ich, die Katze im Sack gekauft. Denn das ist wirtschaftlich nicht wirklich rentabel. Und oben ist eine Etage nicht durchgeht.
Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, in welchem Maturity-Level bewegt sich ein Unternehmen, um den richtigen Prozess auszuwählen. Da gibt es natürlich die mit Zahlen, Daten, Fakten belegbaren Ausführungen eines Prozesses. Das ist alles gut und schön. Nur wenn ein Unternehmen erstmal am Lernen ist und erstmal das Thema Automatisierung erfahren muss, dann ist es durchaus manchmal hilfreich, einen, nennen wir ihn Leuchtturmprozess zu nehmen, der eine sehr gute Sichtbarkeit hat und wo die Leute subjektiv gefühlt denken, wenn der jetzt umgesetzt wird, dann haben wir echt was erreicht und damit dann eben mit Mundpropaganda auch ins Unternehmen gehen können. Das ist unter Umständen tatsächlich kein Prozess, der nach Zahlen und Daten ein Business Case darstellt, aber er dient in dem Falle als Marketing Produkt innerhalb des Unternehmens, um Automatisierung auf breitere Beine zu stellen und damit quasi die Akzeptanz der Automatisierung zu erhöhen und eben dann einen Business Case zu schaffen, der auch deutlich größer ist, als wenn ich jetzt sage, okay, das ist ein Prozess, der läuft 1.000 Mal im Monat und da habe ich schon mit dem ersten Prozess nach Zahlen wirklich einen guten Wurf gelegt.
Das kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Dieser Leuchtturmprozess wird nämlich auch einfach Ängste vor dieser Automatisierung aufbauen. Und gerade diese Prozesse, die 1.000 Mal am Tag durchlaufen, da ist auch eine große Angst davor, die zu automatisieren. Weil wenn das, wie manche andere IT-Projekte, nach hinten losgeht, steht bös gesagt die ganze Firma, denken dann viele. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben noch einen anderen Aspekt jetzt noch relativ neu reinbekommen. Klar, ich bin wieder der SAP-Mann hier. Standardprozesse, die auch schon mit Automatisierung von der SAP vorbereitet laufen. Auch relativ interessant, den Kunden dahin zu bewegen, will er sich nicht zum Standard zurückbewegen und seinen eigenen Prozess verändern, sodass er wieder Standard-like ist und dann die Standardmittel der SAP verwenden kann. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, auch bei anderen Herstellern?
Mach du zuerst, Alex.
Also ich habe da jetzt keine allzu großen Erfahrungen damit. Also mit Standardprozessautomatisierung arbeiten wir Stand heute relativ wenig. Wir haben eher so die individuellen Prozesse, weil sie eben Geschäftsprozesse sind und die sehr individuell für den jeweiligen Kunden sind.
kann ich, ja, ich kann wahrscheinlich auch nicht mit konkreten Erfahrungen aufwenden, sondern wirklich nur mit Überlegungen. Also wenn wir die Provider einfach mal ein bisschen durchleuchten und die aus Erfahrung sagen, was auch deren Communities und deren Kunden mitgeben. Natürlich werden sie aus diesen Mustern sagen, wir machen hier einen Use Case drauf und das packen die als Standard. Das ist genau genommen die Vorgehensweise. Ob der Standard halt viel abdeckt, ist eine andere Frage. Ich persönlich kenne das jetzt nicht aus dem Prozessmanagement. Ich kenne das aus anderen Sachen wie Workflows, ne? Also noch mal ein paar Hierarchien drunter. Und ja, dort kannst du mit Standard-Workflows, kannst du schon viele Sachen erschlagen. Musst dir aber halt immer gewahr sein, dass gerade bei Workflows dann noch Workflows mit reinpacken musst. Das heißt, dieses Reinfriemeln, so diesen Faden durch das Nadelöhr zu kriegen, das wirst du mit Sicherheit immer haben. Und ob
Also
die Unternehmen das immer machen möchten, weiß man nicht.
ich kann dir aus meiner Historie erzählen, dass solche vorgefertigten Prozesse immer sehr argwöhnisch beäugt werden, weil man im Endeffekt nicht weiß, was passiert da genau. Und gerade in vielen Unternehmen ist ja so die Meinung vertreten, wir machen das komplett anders als alle anderen. Und deswegen können wir auch mit Standardprozessen erstmal nicht arbeiten. Die wollen also da reingucken, wollen gucken, ob das alles so ist, wie sie das denken. Und je komplexer so ein Prozess ist, umso schwerer ist der nachzuvollziehen. Dann bauen sie ihn lieber schnell selber, weil das Selbstbauen teilweise kürzer dauert, als jetzt so einen existierenden Prozess zu assessen und zu sehen, was tut der denn tatsächlich.
Genau, da kommen wir vielleicht auch wirklich zum nächsten Punkt, nämlich zum Bauen, zur Operations von Prozessautomatisierung. Welche Herausforderungen fallen Sie dir in dem Bereich?
Viele.
Okay, ihr dürft mit den Top 3 kommen.
Also, erstens sollte man sich immer überlegen, und das ist wirklich egal, ob man sich Frontends anguckt und Bots dafür baut oder ob man halt sagen wir, eine Landschaft von Schnittstellen baut oder Integrationsmöglichkeiten. Eins muss man immer bedenken, man hat natürlich gewisse Sachen entwickelt, die für jemanden ein Asset darstellen und diese Assets werden betrieben. Das heißt, der Charakter in Operations als auch im Development muss daraufhin auslaufen, dass es sich als DevOps bildet. Wir haben etwas entwickelt, wir müssen das weiter pflegen, wir müssen dem Prozesse unterordnen. Das heißt also, eigentlich der Service dahinter nach der Entwicklung, der muss genauso stehen wie die Fortführung der Entwicklung. Und das sind oftmals Kosten, die andere nicht sehen. Die gehen halt nur davon aus, wir haben es implementiert, das Ding ist am Fließen und beachten dann gar nicht, ja, wir müssen ja noch ein bisschen mehr tun. Ja, das ist ein Top-Thema.
Ja, also ich gliedere das immer schön nach dem EVA-Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Also Eingabe ist ja zum einen der Prozess als solchen. Wie wir eben sagten, Assessment kann da ganz, ganz stark in die Hose gehen. Was auch einhergeht mit dem später Verarbeiten, wenn man nämlich die Dokumentation nicht sauber pflegt. Das heißt, wenn ich einen Prozess gebaut habe, dann weiß ich, wie der funktioniert. Zumindest weiß ich das heute, das weiß ich auch morgen noch. Wenn ich jetzt aber einen guten Prozess gebaut habe, dann arbeitet der im schlimmsten Fall 6 Monate durch und wenn dann was an diesem Prozess passiert oder in der Umgebung dieses Prozesses passiert, weiß ich nicht mehr, was tut er denn überhaupt. Und da benötige ich eine saubere Dokumentation, um dann zu verstehen, was dieser Prozess tut. Da wird sehr, sehr wenig Zeit investiert. Die Eingabe hat aber auch noch eine andere Komponente und das ist, glaube ich, so das Thema Datenqualität. Das heißt, ich generiere einen Prozess für eine bestimmte Art von Daten, die in diesen Prozess reinlaufen. Jetzt wissen wir, dass ein Unternehmen in der Regel kein statisches Konstrukt ist, sondern sehr dynamisch. Da passiert intern etwas, da werden Abteilungen umgelegt, da werden plötzlich andere Daten in irgendwelchen Abteilungen gesammelt, einer ändert das CRM-System. Klassisches Beispiel, früher hat man sehr oft Hausnummer und Straße in einem Feld gepflegt, das pflegt man jetzt eben in zwei Feldern. Dann kommt ein neuer Lieferant hinzu, der hat plötzlich noch ein paar andere Pflichtfelder, die man ausfüllen muss. Das heißt also, ein Prozess, der irgendwann mal für eine bestimmte Art von Daten gebaut ist, ist auch nicht für die Ewigkeit gebaut, sondern muss natürlich anhand dieser Daten auch entsprechend angepasst werden. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitet er mit beiden Typen an Daten, das heißt also mit dem alten Typus und dem neuen, oder ich muss die alten Daten auf den neuen Typus umheben, sodass der Prozess eben nur noch mit dem neuen Datentypus bzw. mit dem neuen Datenmodell arbeitet. Das sind auch alles Dinge, die in dieses Thema Plan, Build, Run reinspielen, was Tom gerade eben gesagt hat. Wartung und Pflege eines entsprechenden automatisierten Prozesses ist eben mit vielen, peripheren Themen verbunden, die man so in der Regel gar nicht erstmal im Kopf hat.
Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung im Unternehmen, das so zu verankern, weil wenn ihr oder wir in den Projekten drin sind, sind wir meistens irgendwann auch raus und der Kunde will es oft ja auch selber pflegen, dass er wirklich die Manpower und die Tools dahinter hat und auch wirklich das Commitment intern, dass sowas wirklich überwacht wird, weil ein Prozess, der automatisiert ist, muss auch überwacht werden.
Genau. Das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Der Prozess zum Prozessbetrieb. In der IT gibt es ja das Thema ITIL, in dem entsprechende Supportprozesse ganz klar definiert sind. Dem gliedert sich aber das Thema Prozessautomatisierung in den seltensten Fällen, zumindest habe ich es bis heute noch nicht gesehen, unter. Das heißt also, diese Prozesse sind zwar existent, werden aber in dem Bereich überhaupt nicht verwendet. Es ist also schwierig, auch dieses Thema Release Management, Change Management und so weiter sauber abzufrühstücken, weil diese Prozesse nicht da sind. Jetzt ist das Interessante, die meisten Leute wollen laufen, bevor sie überhaupt gehen. Das heißt, ich werde heute gefragt, wie kann ich denn die Automatisierung meiner Prozesse automatisieren, ohne dass sie sich vorher überhaupt mal Gedanken machen, wie man diesen Prozess überhaupt erstmal pflegen kann. Das heißt also, eine Automatisierung von automatisierten Prozessen, also das automatisierte Erstellen von Prozessen, das haben die Leute im Kopf. Aber wie kann ich manuell meine Prozesse optimal betreiben? Den Schritt überspringen die vollkommen.
Was ich auch denke, was sehr gefährlich ist, dass in den Fachbereichen selber angefangen wird zu automatisieren und ich einen wahnsinnigen Wildwuchs habe von für bestimmte Abteilungen gebauten Prozessen, weil dann genau dieses Thema Daten ändern sich etc. nochmal viel gravierender ist, weil es gar nicht eine zentrale Stelle gibt, wo gesammelt wird, welche Daten muss ich denn beachten, muss ich anpassen. Und im Worst Case läuft der Prozess ja weiter, aber er verarbeitet die Daten falsch und das merkt erstmal keiner. Ich
Genau
glaube,
das.
dieses übers ganze Unternehmen eine Art Governance zu machen, wie automatisiert man, wie du auch gesagt hast, was muss man zwingend dokumentieren, damit das nicht sehr schnell kaputt geht.
Es gibt ja viele, sagen wir, Strömungen oder vielleicht auch Initiativen in den Organisationen, die sagen, wir bilden halt ein Center of Excellence und da ist halt deren Prämisse und deren Absicht auch zu sagen, dieser Center of Excellence, der setzt sich, es gibt nicht nur einen, ne, der setzt sich zusammen aus den Fachleuten, die ein, sagen wir, ein aus dem Input und Output oder den Mehrwert eigentlich generieren und aus Fachleuten in der IT, die halt nicht nur bauen, sondern halt auch wissen, wie man die Hilfsmittel, Tools, Assets etc. bla 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 verwaltet, verändert, pflegt und so weiter und so fort.
Aber Tom, wer baut denn heute? Weil nach der SAP Marketing Story, und ich glaube, die anderen machen es auch so, habe ich ja überall maximal Low-Code-Tools, mit denen es ja jeder ganz einfach selber machen können soll, damit die IT, die immer überlastet ist und gar keine Lust drauf hat, gar nicht erst involviert werden muss.
Da haben wir den Knackpunkt, ne? Weil genau das ist die Gefahr. Wir können hier positiv und negativ wirklich mal betrachten. Positiv, es kann die IT jetzt insgesamt gesehen entlasten. Das ist eine tolle Sache, ne? Man kann auch sagen, Mensch, hier vielleicht der User, der bastelt sich seine Lösung zusammen. Nur wir wissen, wie das ist, wenn jeder seine Lösung bastelt, das wird nicht gegovernt, hat keinen eigenen Prozess. Im Politischen nennt man das, glaube ich, Anarchie irgendwann. Und ob die Anarchie dann so gut ist für die Organisation, ist halt noch eine andere Frage.
Ja, Aber du hast ja zwei Möglichkeiten, ein solches Konstrukt aufzusetzen. Du kannst es entweder dezentral machen, dann kommst du irgendwann an die Situation, dass deine Skalierung irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Oder du musst es zentral machen, womit du bei geringem also bei geringem Aufkommen von Prozessen höheren administrativen Aufwand hast, weil du es erstmal alles zentral pflegen musst. Du kannst das kompromissmäßig miteinander verbinden, indem du Modularisierung einfügst. Das heißt also, dass du hattest eben dieses Thema Standardprozesse, wie du das bei der SAP siehst, dass du sagst, ich habe Standardbestandteile, die die Kollegen im Rahmen einer No-Code-Automatisierung nutzen können. Die werden aber von mir zentral gepflegt, sodass, wenn sich jetzt zum Beispiel an der Applikation XY irgendwas ändert, ich das zentral nur noch ändern muss, damit die Prozesse der Kollegen wieder funktionieren. Das heißt, ich muss die Applikationsbedienung, also wie gehe ich mit Excel, SAP etc. pp. Um, vom Prozess trennen. Dann kann ich auch sagen, derjenige, der das Fachwissen über den Prozess hat, der beschreibt mir nur den fachlichen Prozess in Form einer Visualisierung. Und auf der anderen Seite habe ich ein technisches Team, was sich darum kümmert, dass, wenn der in seiner Fach, zum Beispiel bei SAP, die Transaktionsnummer XY aufruft, quasi nur noch einen Schnipsel nehmen muss, die das technisch für ihn umsetzt. Dann funktioniert diese Skalierung auch mit relativ geringem Aufwand, hat aber wiederum den Nachteil oder die Herausforderung, dass du diese zentralen Dinge pflegen musst und dass du dann auch auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner kommen musst, wie diese Standardmodule aussehen, damit der Herr Meier und die Frau Müller, die auch für ihre Prozesse nutzen können. Zum Beispiel das Login in SAP wäre so ein kleines Modul, was allgemeingültig wäre, ne? Aber das Aufrufen der Transaktion SE02 oder so wäre jetzt schon wieder individuell für denjenigen, der Userverwaltung macht, gegenüber demjenigen, der jetzt irgendwie im Sales-Prozess arbeitet, ne?
Genau, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, auch bei der Automatisierung ist es so wie in allen IT-Projekten. Man darf sich nicht nur auf die ersten drei Gedanken fokussieren, auf das Hauptthema, man muss die Rahmenbedingungen drumherum auch betrachten. Und wenn man das macht, dann kann das auch erfolgreich werden. Man muss aber auch dranbleiben und auch im Betrieb das immer weiter fortführen. Und dann kann es auch zu einer Erfolgsstory im ganzen Unternehmen werden. Ich glaube, das haben wir bei einigen Kunden ja auch schon erreicht.
Weil wir sagten vorhin Center of Excellence, vielleicht sollte man sich auch überlegen, noch ein anderes Embodiment zu finden für das Enablement. Und ich glaube, das ist das, was der Alexander auch gerade erklärt hat, dass die IT dafür sorgt, dass diese Sachen funktionieren und zur Verfügung gestellt werden. Und zwar so, dass halt auch User mit, sagen wir, mit Tesafilm oder Gummiband und Spucke sich helfen können. Und sich keine Gedanken machen darüber, dass sie Sachen kaputt machen oder dass sie in die Grütze gehen. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Kein Problem. Ein Gedanke zu dem, was du gerade noch gesagt hast: Automatisierung kommt ja in der ganzen Office Suite etc. auch immer mehr rein, sodass der Endanwender es viel einfacher nutzen kann als vielleicht heute noch mit anderen Tools. Genau. Ich würde euch jetzt noch zu einem kleinen Schlusswort bitten. Tom, ich würde dich als erstes bitten.
Ja, Schlusswort bei Automatisierungsprojekten wirklich analysieren und ein Assessment machen. Ist es gewaltig? Es kann gewaltig werden. Aber auch hier gilt, besser in kleine Schritte vorgehen und dann lieber öfter ein Assessment machen und verifizieren, dass man nicht in die Fallen reintappt. Und das Zweite, was ich auch jedem gerne mitgebe, ist, nicht auf Marktgeschrei hören, ne? So nach dem Motto, sparen Sie so und so viel Prozent bei Prozessaufwänden, wenn Sie das und das Tool anwenden, wird niemals hinkommen. Der Aufwand oder die Kosten, die steigen doch sehr schnell, wenn man nicht aufpasst.
Alex, als Gast hast du die Ehre, die letzten Worte zu dem Thema zu sagen. Und dir schon mal vielen Dank, dass du uns so toll unterstützt hast. Du hast sehr viele interessante Aspekte, denke ich, reingekriegt für unsere Hörer.
Ja, danke dir, dass ich teilnehmen durfte. Ich schließe auch gleich an das, was Tom gesagt hat, an. Ein bisschen mehr Mut zur Lücke, Trial-and-Error-Mentalität ist gerade beim Thema Automatisierung, glaube ich, hilfreich. Nicht immer die 100%-Lösung versuchen anzustreben, gerade was das Thema Prozessautomatisierung angeht, kann man sich auch erstmal mit 50%, 40% Automatisierungsrate zufrieden geben und sich dann langsam hocharbeiten. Das hilft erstmal, Ressourcen freizuschaffen, das Thema zu verstehen und es dann auch eben letztendlich zu optimieren und zu einem guten Ergebnis zu führen.
Vielen Dank euch beiden. Ich denke, für unsere Hörer war es wieder sehr, sehr interessant und ich freue mich schon auf die nächste Folge Alpas Quadrat, Focus IT Podcast. Auf Wiederhören.
Macht's gut.
Ja, tschüss.
Das war's für heute im CoNet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de/podcast.